Ja, ich freue mich heute Abend, den Dr. Christian Borg vorstellen zu dürfen. Der hat sich spontan gemeldet, als wir ein Rundschreiben gemacht haben, welche Themen brennen euch unter den Nägeln. Wir wollen einfach als Weiterbildner schauen, welche Themen sind aktuell, was ist wirklich im Pool von uns Kollegen einfach vorhanden als Frage, als Antwort, als neue Erkenntnis. Und da hat sich der Christian gemeldet, wie er sagt, aus dem Allgäu. Er wohnt in Scheidegg. Ich habe nachgelesen, Scheidegg ist ein Heilort, ein Kurort. Und Christian ist auch als Arzt und Heiler unterwegs. Also heilende Kräfte, Energien sind ihm sehr wichtig. Ich kenne Christian weiter nicht, sondern nur durch ein Telefonat und durch das, was er uns geschrieben hat. Und das klang doch sehr spannend. Das Thema Bindung beschäftigt ihn schon länger und er hat auch was dazu geschrieben, hat verschiedene Ansätze dazu. Und ich denke, wir alle kennen das Thema Bindung. Es ist ja in der Psychotherapie ein ganz zentrales Thema, in der Analyse genauso. Und es gibt die verschiedensten Richtungen dazu. Und wir haben gebeten um ein Impulsreferat, dass er uns quasi seine Sicht zu diesem Thema mitteilt und seine Ansätze. Und dass wir danach in Kleingruppen uns austauschen können, was erleben wir in unserer Arbeit in Bezug auf Bindung und auch auf Bindungsfähigkeit und Bindungsunfähigkeit. Weil Bindung Mutter-Kind haben wir ständig beim Aufstellen. Die Blockade kennen wir alle bei den Aufstellungen. Und wie geht jeder Einzelne damit um und was habt ihr erkannt, was gebt ihr weiter in euren Weiterbildungen? Darüber wollen wir dann nachher in den kleinen Breakout-Rooms sprechen und nach der Pause das dann zusammentragen, was ihr an wichtigen Themen gefunden habt. So haben wir uns das gedacht erstmal. Jetzt freue ich mich erstmal weiterzugeben an den Christian. Wir haben ausgemacht, Christian, das kollegiale Du, das haben wir alle miteinander und von daher bist du jetzt dran und wir freuen uns, dir zuhören zu dürfen.
Ja, ich bedanke mich. Meine Erforschungen in dieser Hinsicht haben eine lange Geschichte. Ich bin ja Arzt primär, komme als Internist auch von der Sterbebegleitung und bin dann in diesen systemischen Bereich über die Psychoanalyse gekommen. Und dieses Thema von Bindung und Bindungsfähigkeit ist natürlich zentral. Primär muss ich einen ersten Impuls geben, Bindungsunfähigkeit gibt es nicht. Wir sind immer Gebundene und die Ulrike hat uns nur an die Bindung der Mutter Erde erinnert. Es kann sein, dass wir die Bindung nicht spüren, aber ohne Bindung können wir nicht leben. Wir sind nicht nur als Geschöpfe an die Schöpfung gebunden, sondern wir sind nach meinem Modell auch an das Dasein gebunden. Wir sind Ausdruck des Daseins im Sinne der Existenz, vorübergehend zwischen Geburt und Sterben sind wir Wesen, die getragen sind von dieser Bindung an das Ganze, mit einer Bindungssehnsucht, die was mit der Ganzheit zu tun hat. Das ist unser Rückweg. Im Diesseits aber, in meinem Zwei-Welten-Modell, gehen wir Verbindungen ein und Beziehungen. Die Bindungsenergien und die Beziehungsenergien sind wahrscheinlich eine Spende des Kosmos. Und die Beziehungs- und die Bindungsenergien erleben wir im Laufe unseres Lebens in Referenzräumen. Das Wichtigste der letzten Jahre war für mich, dass wir ein Natur- und Kulturrüstzeug in Bezug zur Bindung und Beziehung haben, beziehungsweise zur Verbindung und Beziehung haben, Wir treffen aber immer auf Räume, in denen sich durch die Kraft der Bindungsenergie bzw. der Beziehungs- und der Verbindungsenergie unser Leben gestaltet. Die Bindung bleibt der Antrieb, die Basis und die Kraft, mit der wir in der Existenz, in die wir hineingeboren werden, nach Verbindungen und Beziehungen suchen. Mit einer Naturgeschichte in uns und einer Kulturgeschichte in uns als Erbe, die Referenzräume korrelieren mit Entwicklungsphasen, an die wir uns mit Verbindungsenergie und Beziehungsenergie gebunden fühlen und damit zu uns selbst entwickeln, zu selbst das, was wir vom Kosmos mitgebracht haben. Wichtig ist für mich, dass wir aus diesem Dasein, das Raum und zeitlos ist, die Würde, die Bindungsfähigkeit, die Kreativität und Schöpferkraft und die Sensitivität und die Empathie mitgebracht haben. In dieser horizontalen Ebene, wie ich sie nenne, das ist das Aufgespanntsein zwischen Geburt und Sterben, durchleben wir verschiedene Phasen. Und anhand dieser Phasen möchte ich versuchen, das Modell zu erklären. Raum und Zeit, wir kommen auf die Welt und sind außerhalb von Raum und Zeit. Raum und Zeit, an Raum und Zeit werden wir angepasst, und zwar schon in der Gebärmutter. In dieser horizontalen Ebene, wie ich sie nenne, in der existenziellen Ebene, herrschen eben Raum und Zeit, Kausalität, gestern, heute, morgen, Verbindung und Verbindungsenergie und Beziehung und Beziehungsenergie. Beziehung, Verbindung wird die Beziehung und die Verbindung werden transpersonal hergestellt, ebenso wie die Beziehungsenergie. Das heißt, wir werden aufeinander bezogen. Wir wissen nicht genau, warum wer mit wem unter welchen Umständen bezogen ist. Und wir können auch erleben, dass in Partnerschaften die Beziehungsenergie erlischt, beziehungsweise umgekehrt, wir der Beziehungsenergie nicht entgehen können. Sie liebten sich und sie hassten sich. Die Beziehungsgeschichte beginnt mit der Zeugung. Jetzt haltet ihr das für sehr weit hergeholt, aber das lässt sich aufstellen. Also in den Aufstellungen machen wir das dann so, dass wir Vater und Mutter sozusagen auf den Boden legen, als diejenigen, die gerade miteinander sind. Und der Klient oder die Klientin bekommt eine Kerze als Ausdruck ihres geistigen Potenzials und kann erleben, ob sie nun in diese Situation inkarnieren will, ja oder nein. Das ist oft sehr, sehr interessant, was da passiert. Mit den Eltern entsteht der erste Referenzraum. Der erste Referenzraum ist die Beziehung zwischen Vater und Mutter, Beziehung zwischen den Eltern. Der zweite Referenzraum ist die Gebärmutter. Ich spreche von Referenzräumen, weil das die Rahmenbedingungen sind, die sich ständig wandeln und die Beziehungsenergie dazu ebenfalls in Ausrichtung und Stärke. Der zweite Referenzraum, in dem Bindung und in dem Bindungskerne und Verbindungskerne gelegt werden oder das erste Mal aktiviert wird, ist der Mutterleib. Auch dies ist aufstellungsmäßig, auch hier gibt es Möglichkeiten, das erlebbar zu machen. Meine Methode war immer darauf ausgerichtet, die Dinge nicht nur theoretisch zu referieren oder darzustellen, sondern auch praktisch. Die Aufstellung für diese Intrauterinzone, wo die Mutter ja Biologie und Fleisch ist, ist das Warmwasser. Im Warmwasser kann man verschiedene Dinge darstellen, die ein ganzes Leben lang wirken. Die Einnistung, vor allem aber auch die Ankerung und Verortung der Plazenta. Die Plazenta ist sozusagen der erste Teil von uns, der nun an der Mutter sich verortet, ja oder nein. Und diese Verortung an der Mutter ist die Basis, das Grundzentrum für alle späteren Beziehungen. Wie gesagt, im Wasser gibt es verschiedene Methoden, wo wir das darstellen können. Auch die Geburt oder beziehungsweise das Ankommen in der Welt kann man da schön darstellen. Die Gruppe stellt sich im Kreis. Der Proband geht auf den Boden des Warmwassers und taucht auf aus dem Wasser in die Welt und kann erleben, was ihn da steuert. Ob es jenseits seiner reinen Vitalkräfte auch bereits soziale Aspekte gibt. Man kann diese Dinge aber auch am Land machen. Eine der bewährtesten Methoden ist Löffelchen. Also das heißt, ich habe das Glück, dass meine Frau mitarbeitet, und Löffelchen heißt einfach, dass der Proband in den Bauchraum, also ja, Löffelchen, die meisten von euch kennen das ja wahrscheinlich, eintaucht und er kriegt eine Decke über den Kopf. Und schon können wir erkennen, wie dieser Referenzraum, was dieser Referenzraum bewirkt. Man kann erkennen, ob es da Wärme gibt, Kälte gibt, ob es da Fluchtpunkte gibt, ob es da Anziehungspunkte gibt. Man kann erkennen, ob die Mutter eine positive Sei-Botschaft trägt oder auch wie die Energien laufen von dem Baby zur Mutter, was heute häufiger ist, obwohl ja die Natur so ausgerichtet ist, dass die Energie von der Mutter zum Kind geht. Mit dieser Löffelchenposition kann man also viele primäre, ganz tiefe und erste Beziehungs- und Bindungsformen darstellen. Der nächste Referenzraum ist die Geburt. Stanislav Grof hat unter LSD diese Geburtssituation nachhalluziniert und hat verschiedene Phasen entdeckt, die Koexsysteme. Wir selber bilden die Geburt auch nach, am besten im Wasser natürlich, wenn derjenige Wassergrund auftauchen muss oder wenn er zu der Gruppe hintauchen muss. Das sind entsprechende Symbole für die Geburt und für das Geborenwerden, weil die Geburt selber ist ja ein ungeheurer Vorgang. Das heißt, wir durchlaufen in wenigen Stunden, was die Evolution in Hunderttausenden von Jahren bewerkstelligt hat. Nun muss man verstehen, dass wir in eine vollkommen neue Welt, nämlich in die Welt der Luft, des Atmens, geboren werden. Und das bedeutet ein vollkommen neuer Referenzraum. Das Erste und Wichtigste ist, wir sind aber sehr Frühgeborene, das heißt, wir sind sehr, sehr unreif und wir sind eigentlich in einem Zustand der Ungeschütztheit und der Todesangst. In diesem Bereich greift dann die Naturgeschichte der Beziehungen, die da ist, Die erste Form ist das Klammern. Das heißt, wenn wir auf die Welt kommen, dann klammern wir wie alle Primaten. Das Thema ist nur, dass die Primatenmutter ein Fell hat, aber wir eben felllos sind. Das heißt, das Klammern, Annegret, du hast ja auch solche Palmarreflexe, diese frühen Reflexe, die auch was damit zu tun haben, wird jetzt ersetzt durch das Gehaltenwerden von der Mutter. Also die Mutter hält uns. Und wenn das gut gelingt oder nicht gelingt, das sehen wir dann später, entstehen das, diese Bindungsform von Bowlby. Der zweite Entwicklungsschritt ist der Nesthocker. Das heißt, alle Babys durchlaufen eine Fremdenangst. Das war in der Natur auch wichtig, wenn wir Nesthocker sind. Dann dürfen wir nicht aus dem Nest fliegen, weil wir neugierig sind, was um uns herum ist. Also bleiben wir im Nest und haben eine Fremdenangst. Und die nächste und die sehr, sehr wichtige Beziehung ist der Nestflüchter. In den wunderbaren naturgeschichtlichen Filmen, das Baby, das Gazellenbaby wird geboren, muss möglichst schnell auf die Beine kommen, weil die Mutter zurück muss in die Herde. Die Herde bietet ihr den Schutz, den sie braucht und dem Baby auch. Und zwischen den beiden entsteht ihre verschiedene Mechanismen, Beziehungsenergie. Und der Verlust dieser Beziehungsenergie ist ein fast tödliches Drama. Wenn man heute mit Frauen spricht und heute schaut, wie dass eine Frau Zigarette raucht, den Kinderwagen schiebt und am Handy ist und das Kind im Kinderwagen schreit und sie versteht überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Aus diesen naturgeschichtlichen ergeben sich dann, das sind die Kerne, und wenn die gut gesättigt sind, dann entsteht der nächste Referenzraum, nämlich der Sozialraum. Dann wird die Mutter zur Mäzenin. Und ich möchte euch was vorlesen, von was das bedeutet, von Sloterdijk. Die moderne Mensch ist das Wesen, das seinen eigenen Nachwuchs nicht mehr versteht. Damit ist gemeint, dass wir uns in eine Zivilisation entfremdet haben, jenseits aller natürlichen Zugänge, die die Sprache der Natur, die Gestik und die Symbolik des Babys und seine Bedürfnisse nicht wahrnehmen kann. Professor Briesch, bei dem ich übrigens auch war, wir haben im Rahmen der Lindauer Therapiewochen da ein Seminar machen können, das heißt Babywatching, hat deswegen dieses Babywatching erfunden, damit Mütter von Müttern, die das noch auf eine natürliche Art können, durch einfaches Zusehen wieder erlernen können. In der Gebärmutter herrschen andere Gesetze wie nach der Geburt. Wir müssen also die Rolle der Mutter unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Nach der Geburt beginnt die Hinreifung zum Menschsein. Hier hat die Mutter die entscheidende Rolle, indem sie in der Begegnung mit dem unreifen Baby die Kerne setzt, die später das Menschsein ermöglichen. Nach der Geburt erhält die Mutter als Mäzenin des Babys eine entscheidende Rolle, die nicht angeboren ist, sondern als menschliche Errungenschaft, als Menschwerdung des abhängigen Wesens wesentlich mitbestimmt. Es bedarf also nach der Geburt einer erneuten Entscheidung zu dem kleinen Lebewesen, damit Menschsein gelingt. Und damit ist dann gemeint, was Bowlby in seinen Bindungstheorien bespricht, das Thema der sicher gebundenen, wie gesagt, auf der Basis allerdings der Biologie, meine ich, der unsicher gebundenen, der ambivalent gebundenen und der chaotisch gebundenen. Das lässt sich sehr, auch wiederum sehr, sehr, sehr schön darstellen durch einfache Techniken. Wir nennen das Babyfacing, also die Mutter, also in diesem Fall meine Frau, setzt sich dem Probanden oder der Probandin gegenüber, schaut ihr unverwandt freundlich in die Augen und wartet, was passiert. Dann nimmt sie sich innerlich zurück und schließlich und endlich schaut sie auch weg. Das ist ein Beziehungsabbruch. Die meisten bemerken schon beim inneren Weggehen das, was nicht stimmt, und werden schon unsicher. Wenn man sich dann aber ganz abwendet, dann kann man an dem Wiederkommen, wenn man sich wieder zurückwendet und mit herzlichen, freundlichen Augen schaut, kann man schauen, wie dieser Mensch gebunden ist. Ein sicher Gebundener, der wird die Störung wegstecken und wieder freundlich zugewandt bleiben. Ein unsicher Gebundener wird vielleicht eine ganze Zeit brauchen, bis er wieder Vertrauen fasst oder vielleicht in dieser Zeit nicht. Und ein hochambivalent Gebundener, der kippt und kommt in eine feindliche Haltung und wehrt jeden neuen Kontakt wieder ab. Chaotisch Gebundene, die habe ich selten beobachten können. Das sind ja auch Menschen, die möglicherweise gar nicht in unseren Bereich mit Aufstellung kommen. Damit wären wir bei Bowlby. Und wenn ich das jetzt übersetze als nächster Referenzraum, dann sind wir bei dem Thema der Familie. Und in der Familie gibt es Phasen, die monadische Phase, die Bindung an die Mutter, natürlich einerseits fleischlich und zweitens als Mäzenin, die Monade, dann die dann zur Dyade wird und schließlich zur Triangulierung. Bei der Aufstellung kann man dann auch im Einzelnen klären, ob das eine Mutter, eine Tochter ist, die an die Mutter gebunden ist, ein Sohn, die an die Mutter gebunden ist, oder eine Tochter, die an den Vater gebunden ist, oder auch ein Vater-Sohn. Wenn diese Bindungen bleiben, sind spätere Bindungen und Beziehungen nicht möglich. Zum Referenzraum Gruppe ist zu sagen, das machen wir mit Klötzen, also ganz einfachen Klötzen, große viereckige für die Männer, kleine viereckige für die Kinder, große Runde für die Frauen und kleine Runde für die Mädels. Und mit dieser, wenn ich die Aufstellung sehe nach den vielen Jahren, frage ich natürlich nach dem Konzept. Das heißt, ich frage danach, welches Konzept beherrscht oder herrscht in dieser Familie. Und da habe ich sehr viel von Sloterdijk gelernt, der die Naturgeschichte unserer Gruppenbildung dargestellt hat in verschiedenen Feldern. Das Handlungsfeld: der Mensch lebt in einer handelnden Gemeinschaft, was wir auch kooperative Intentionalität nennen. Das Klangfeld: der Mensch ist auf Resonanz und Einklang angewiesen. Das Fluidumfeld oder Uterotop: Ausweitung der Bemutterungszone. Die Herdzone, also der Herd, als sogenanntes Thermotop. Die Erotikzone bedeutet, dass die Gruppe als ein Ort der primären erotischen Übertragungsenergien organisiert ist und als Eifersuchtsfeld unter Stress setzt. Triangulierung und erotische Besetzung: Sohn, Mutter, Tochter, Vater, im Sinne auch der Triangulierung, nicht ödipal, lassen sich hier gut darstellen. Dann das väterlich-priesterliche Definitionsgewalt, die Erfahrungszone, die Erfahrungszone, die uns in der Sippe verbindet, geht weit über, in der Familie verbindet, geht weit über die Sippe hinaus. Die Zone der Toten, der Geister und der Götter und das Normotopt, die Verfassungszone. Auf dieser Ebene der Sloterdijkschen Definitionen gibt es eine Genetik, die im Zwischenhirn, aktiviert ist oder noch vorhanden ist. Deswegen gehört dieser Referenzraum einerseits zur Genetik, andererseits aber auch zur Kultur. Wichtig ist das Thema von Zugehörigkeit und Ausgeschlossensein. Diese Zugehörigkeit und wenn diese Zugehörigkeit Angst reguliert ist, dann ist sie naturbedingt. Wenn sie Scham reguliert ist, ist sie kulturbedingt. Der Riemann hat in seinem Buch über die Angst, glaube ich, das sehr schön dargestellt. In der Raute, die Angst vor Zugehörigkeit als Verlust der Freiheit, die Angst vor Neuem, die Angst vor der Tradition, dem Alten oder die Angst vom Alleinsein. Also ich möchte mit einem Bibelzitat fast enden. Als ich ein Kind war, handelte ich wie ein Kind. Und als ich erwachsen wurde, das Korinther 13, das ist eine zentrale Aussage für mich. Als ich ein Kind war, handelte ich wie ein Kind. Und als ich erwachsen wurde, ließ ich ab, was kindisch ist. Bis dahin schaust du in einen trüben Spiegel und siehst nur Umrisse. Dann aber wirst du erkennen, wie du erkannt bist. Bis dahin gibt es Liebe, Glaube, Hoffnung. Aber das Größte ist die Liebe. Zum Referenzraum der Gruppe gehört die Familie, die Sippe, das Sozialfeld, das Volk, die derzeit herrschende Matrix. Das kollektive Bewusstsein war bei Covid gut zu sehen. Die Geschichte meines Volkes, sowohl die Natur- und die Kulturgeschichte und die Evolutionsgeschichte. Alles hat einen, wenn auch subtilen Einfluss, weil ich mit allen verbunden bin und mehr oder weniger im Laufe eines Lebens in Beziehungsenergie und in Resonanz stehe. Der Referenzraum Geist, das wäre sozusagen die Anbindung an das Ganze. Damit die Spiritualität oder Religion, da möchte ich nur bemerken, dass mir ein wichtiger Teil des Gehirns, dass ich einen wichtigen Teil des Gehirns entdeckt habe, nämlich die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse, die sehr aktiv ist, nicht nur im Sinne von Melatonin, also Schlafrhythmus bewirkend, sondern auch in der Nacht, kommt offensichtlich im Tiefschlaf, nur im Tiefschlaf, Kontakt aufnimmt mit anderen Ebenen des Bewusstseins. Das bemerken wir natürlich nicht, weil wir Tiefschlaf nicht erleben können. Aber wenn man Menschen den Tiefschlaf raubt, und das gibt es mit bestimmten Techniken, dann verändert sich der Mensch im Laufe der Zeit und regrediert in Zustände, die schlimmer sind wie animalisch. Also deswegen sind bei psychiatrischen und psychotischen Patienten die Schlaflosigkeit ein sehr, sehr gefährliches Zeichen, weil dadurch der Tiefschlaf wegfällt und die Anbindung an ein anderes, höheres Bewusstsein nicht mehr möglich ist und dadurch der Kontakt verloren geht. Zusammenfassend möchte ich sagen, Menschsein ist auf der horizontalen Ebene zwischen Geburt und Sterben ausgerüstet mit der kleinen Intelligenz, nach Nietzsche der Verstand, das Körpersein und das Seelesein als psychosoziale Bindung, Resonanz, Kooperation, Spiegelung und Beziehung wird zur Erfahrung. Und auf der vertikalen Ebene auf der Daseinsebene die große Intelligenz, nach Nietzsche die Vernunft, Geist und Erkenntnis im Sinne von Eingebungen. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Mit Eingebung hat das leider nichts zu tun. Ich musste da durchjagen. Ich sage euch, ich habe 5 verschiedene Entwürfe. Das ist halt der letzte, der mir dann geblieben ist. So, ich hoffe, ich habe das Thema erwischt und ihr habt einiges verstanden. Aber es war halt wirklich es ist ein irrsinnig umfangreiches Thema.
Vielen, vielen Dank, Christian. Wunderbar. Ja. Sehr differenziert und tief, was du uns mitgeteilt hast. Und außerdem noch Praxisbeispiele, wie du das umsetzt. Also so konnten wir uns das vorstellen, auch wie du vorgehst und wie die Menschen bei dir die Erfahrung machen können, der verschiedenen Bindungsräume oder Referenzräume, wie du es nennst. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Mühe gemacht hast, uns einen Einblick in deine Arbeit zu geben. Wunderbar.
Also lieber wäre mir natürlich gewesen, wir würden ein Wochenende machen und wir könnten dann alles selber erleben und miteinander sein. Aber nun ist das eben so. Ne?
Ja, ist schön zu spüren, dass für dich die Erfahrung auch wichtig ist.
Ich freue mich, Hildegard, es war ein bisschen schnell, aber es gab schon die Möglichkeit, dann die eine oder andere Abfrage auch hineinzugehen, ja? Und damit das mitzuerleben. Ne? Ja. Ich hatte noch einen kleinen Absatz. Ich habe noch etwas Kleines vorbereitet, wie ich vorgehe, auch in der Ambulanz. Da sind einige der Dinge schon erwähnt worden. Da kommt nur noch dazu, dass ich jetzt nach Ruppert das Anliegen formulieren lasse. Das ist ganz wichtig, weil es extrem richtungsgebend ist. Und dann eine Abfrage nach den Referenzräumen. Was ist über dir, unter dir, hinter dir, vor dir, rechts neben dir und links neben dir? Auch das ist sehr, sehr aussagekräftig. Erstens, ob der Mensch überhaupt die Fantasie hat oder überhaupt seine inneren Referenzräume wahrnimmt und oder ob er überhaupt imaginationsfähig ist, genug ist, damit ich mit ihm diese Arbeit machen kann, die normal vorgesehen ist.
Schön. Danke auch für die Ergänzung noch, Christian. Vielleicht können wir das nachher ja auch noch machen, nachdem wir uns ausgetauscht haben, dass wir noch eine Erfahrung machen können in dieser Hinsicht. Ne? Also nach verschiedenen Referenzräumen. Gut, ich frage Annegret Ulrike, ist in Ordnung, wenn wir jetzt in die Breakout-Rooms gehen?
Ja, ist wunderbar und ich denke, das ist eine großartige Grundlage für uns in den Breakout-Rooms.
Ich bin sehr auf die Rückmeldung.
Ja. Also mein Gefühl ist, dass es vielleicht Fragen geben könnte.
Ja, gerne.
Die vielleicht erst geklärt werden müssten, damit wir in Breakout-Rooms noch vertiefter uns darüber unterhalten können. Denn ich bin zum Beispiel beim 6. Referenzraum dann abgeschnallt. Da habe ich dann kaum noch was mitgekriegt. Ich habe vorher alles gut verstanden und dann wurde es mir plötzlich sehr, sehr schnell.
Ja, Annegret, das tut mir sehr, sehr leid. Das müssen wir persönlich nachholen.
Es geht ja darum, vielleicht geht es ja unseren Kollegen ähnlich.
Ja, kannst du,
oder ein oder andere sagt, Mensch, dazu wollen wir noch mal was Näheres hören.
Ja, gerne.
Ich kann für mich sagen, dass mich all deine Worte, die du gesagt hast, zutiefst berührt haben. Und ich habe den Eindruck, dass wir mit dem, was du uns hier heute erzählst, in Bereiche kommen, in die ich noch nicht vorgedrungen bin, obwohl ich dachte, ich bin schon fortschrittlich unterwegs auf dem Gebiet.
Ja, magst du mir noch mal sagen, ich weiß, ich müsste es mal kurz nachkommen.
Ich habe es als 6. Referenzraum bezeichnet, aber du, für dich war es dann der Raum der Gruppe.
Ja.
Der eben aus der Familie besteht, aber auch aus der Sippe oder dem sozialen Feld, der Matrix, also sehr, sehr umfangreich.
Ja, das stimmt. Also, Das kommt daher, also das sind uns umgebende Räume immer. Wir sind immer ein Teil eines Volkes, wir sind immer ein Teil einer Sippe, wir sind immer ein Teil einer Familiengeschichte. Besonders deutlich war das jetzt beim Covid, bei Covid-19. Das war es, wer jetzt außerhalb des kollektiven Matrix hingeschaut hat, der hat erleben können, wie hier eine Information durch Meinungsmacher, durch politische, medizinisch-wissenschaftliche zu einer kollektiven Dimension wurde, ja, einer Matrix, und mit all den Beteiligten, die dafür, dagegen und sonst was war, aber es wurde in Erscheinung gebracht und damit wurde es ein Referenzraum. Der Referenzraum ist jetzt, wir sind jetzt auf einer kollektiven Ebene, ist jetzt abgelöst durch den Ukraine-Krieg. Jetzt hört man fast nichts mehr von Covid. Ja, wir sind eingestiegen oder sind wieder beeinflusst, wieder von Meinungsmachern, wieder von der Presse, von Politikern, ja, sind wir in den Referenzraum Ukraine-Krieg. Und das Interessante ist eben immer nur, bei jetzt zum Beispiel Ukraine-Krieg berührt mich als Referenzraum, ja, weil mein Vater in der Ukraine verwundet wurde und mein Onkel in der Ukraine getötet wurde im Zweiten Weltkrieg. Und wenn ich dann eine Frau dort sehe mit zwei Kindern, dann ist das meine Mutter, die vor den Russen flieht. Ja, ob diese Referenzräume, diese Kollektiven bei dir anbinden oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Für mich wichtig ist, dass wir das durchschauen und dass wir uns zum Beispiel bei Covid, ich habe mich impfen lassen, habe dann Covid auch bekommen, also trotz der Impferei wusste ich alles schon, aber es war meine Entscheidung. Ich habe aber sowohl bei der Impfung wie auch bei Covid etwas vollkommen anderes erlebt, weil die körperlichen Erscheinungen waren minimal im Vergleich zu dem, was ich seelisch durchgemacht habe. Und ich bin dem Covid dankbar, weil er einen inneren Wandlungsprozess in Gang gebracht hat, der mich an all die Traumata meines Lebens erinnert hat, mit ganz extremen körperlichen Symptomen, aber psychosomatisch. Also Covid hat bei mir was ausgelöst innerlich, obwohl die äußeren Dinge kaum wirkten. Ja. Also ich will damit sagen, gerade wenn man die Presse anschaut, also die erzeugen ununterbrochen neue Referenzräume, ja, in die wir dann reingeraten, mehr oder weniger, oder in Bezug sind, ja oder nein.
Und diese Referenzräume haben dann eine unterschiedliche Feldenergie. Ne? Du hattest ja von Handlungsfeld gesprochen und Klangfeld. Und wenn du von Covid und was es mit dir gemacht hat, dann könnte das Klangfeld gewesen sein, oder?
Nein, das hatte Covid hatte sehr viel mehr mit Ängsten zu tun, also mit Vernichtungsängsten, also Kernbotschaft, Vernichtungsangst, Verarmungsangst. Und also Verlustangst auch, ja, und Verlust der Gesundheitsangst. Also das Covid hat primär dieser Referenzraum und nicht nur bei mir, bei vielen eigentlich Ängste ausgelöst, die unerledigt sind. So, wenn man das jetzt positiv verarbeitet, hatte das einen großen Sinn. Aber wenn dann Politiker oder was weiß ich und Ärzte nur Angst machen und nicht Vertrauen schaffen, ja, dann kann die ganze Kiste für den Einzelnen schwierig werden, vor allem dann, wenn er seine eigene Geschichte noch nicht weiß.
Genau, dazu hätte ich auch noch die Frage, Christian, siehst du den Referenzraum nur durch die Meinungsmacher und die politischen Färbungen sozusagen erschaffen? Ist er für dich nicht als Raum an sich da, dadurch, dass jetzt Covid überhaupt entsteht oder dadurch, dass der Krieg entsteht? Also könnt ihr auch sagen, es kriegt sozusagen dadurch so einen besonderen Filter, aber ist der Referenzraum an sich nicht dahinter oder ist der Filter, der kommt, der Referenzraum?
Ulrike, ich habe dich verstanden. Mhm. Die Geschichte geht auch voran und wenn du willst, auch entstehen kosmische, ja, vom Ganzen gewollte Referenzräume. Das ist dahinter. Aber was daraus, wie das dann bearbeitet wird oder wie das dann besetzt wird, das ist Meinungsmache. Mhm. Also natürlich könnte man sich fragen, ist Covid-19 wichtig gewesen, weil wir alle vor der Schwelle stehen in ein neues Zeitalter. Ist das die Herausforderung an uns, so wie es mir passiert ist, noch einmal Klarschiff zu machen und bereit zu werden für einen neuen Schritt? So kann man es auch sehen. Aber was gemacht wird, weißt du, und was dafür, da wäre ich kritisch.
Also meine Frage nochmal, der Referenzraum hast du, glaube ich, schon beantwortet, der steckt dahinter, ne? Aber das, was gemacht wird, ist das, was durch den dahinterliegenden Referenzraum gemacht wird, führend in einen neuen Referenzraum. Würdest du sagen, das ist dann nochmal ein neuer Referenzraum?
Ja, also das ist dann ein kollektiv-politischer Referenzraum, der primär aber ein seelischer war, weil das Gesamtbewusstsein, ja, uns damit was sagen möchte. Hm. Also wir können das seelisch ganz tief kosmologisch sehen, ja, wie so eine Apokalypse. Ja, es sind ja apokalyptische Ideen aufgekommen. Auf jeden Fall als Wandlungskrise, das wäre der kosmische Referenzraum. Und was dann daraus gemacht wird, das ist der Meinungsreferenzraum.
Und wenn es mehrere Meinungen sind, hast du mehrere Meinungsreferenzräume.
Ja, in diesen Meinungsreferenzräumen, weil die ja rational intellektuell gemacht werden, gibt es jede Meinung hin und her. Leider, bis sich die Leute die Schädel einschlagen. Ne? Was ist das? Das heißt, also es kommt immer zu einer Spaltung. Und diese Spaltung ist ein Hinweis darauf, dass das von uns gemacht ist.
Gut, Dankeschön. Bitte. Wunderbar.
Vielleicht können wir zum Thema Bindung zurückkommen. Was ich verstehe gerade von dir, Christian, ist ja auch die Bindung an die verschiedenen Referenzräume. Vielleicht können wir uns auch entscheiden, an welchen Raum wir uns binden, an den kosmischen oder an den Meinungsreferenzraum und so weiter.
Hilliger, danke für die Frage. Das ist eine große Frage, ob wir uns entscheiden können oder ob wir in dieser Hinsicht im besten Sinne des Wortes entschieden werden. Das heißt, das Ego glaubt, es ist so, also ich sage es jetzt mal ein bisschen witzig, die Hähne krähen jeden Morgen und sind davon überzeugt, dass deswegen die Sonne aufgeht. Unser Ego hat die Neigung der Deutung, die reißt die Deutungshoheit an sich, ja, und entscheidet sich für den Aspekt des Referenzraumes. So, aber dahinter ist eine andere Ebene, die entscheidet, verstehst du? Aber da kommen wir nur hin, wenn wir loslassen, wenn wir in die Stille gehen und die Führung abgeben.
Ja, wunderbar.
Dann kommen wir in den Bereich, der uns führt.
Ja,
sehr, ja, leider ist, ich habe nichts gegen die mentale Entscheidung, aber alles zu seiner Zeit, alles mit seinem Maß. Letzten Endes, nach den vielen Jahren auch als Therapeut, übergebe ich meine Klienten in die Hände Gottes. Oder wenn das vom Christianischen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber nur zu wissen, welche Stimme ist Christus in uns, das ist die Kunst. Mhm. Mir kam mal einer und sagte, er war auf dem Weg da, dieser
Jakobsweg.
Auf dem Jakobsweg. Und da wäre ihm Christus erschienen und er hätte gesagt, geh zum Borg. Und das war's. Das war's. Dann habe ich gesagt, aber wir haben viele Stimmen von Christus. Ja. Bist du sicher, dass es Christus ist? Und wenn es Christus gewesen wäre, hätte er meine Fragen ausgehalten. Aber er wurde immer wilder, er wurde immer aggressiver, ist dann aufs Klo gegangen, hat nicht bezahlt und ist nicht mehr wiedergekommen. Also welcher Christus war das dann?
Ja. Christina hat sich gemeldet und vielleicht können wir das mit Handheben machen, damit wir es ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ne?
Danke. Hast du das im Blick, Volker?
Wenn ich das machen soll, gerne, aber es sollte jemand im Blick haben. Ja,
ja. Mach ich. Super, danke, Volker.
Also mich hat das Letzte jetzt sehr berührt. Vielen Dank.
Ich höre dich nicht.
Das Letzte hat mich sehr berührt und vielen Dank für den letzten Impuls. Also deinen christlichen Impuls. Und das Erste, ich gebe zum Ersten, es gibt keine Bindungsunfähigkeit. Auch für diesen Satz danke ich dir, weil ich immer mal Menschen erlebe, die sagen, so fast entschuldigend, ich bin halt nicht bindungsfähig.
Ja.
Was ich aber eigentlich wissen möchte, ist deine praktische Methode, wo du gesagt hast, ich frage nach Referenzräumen ab, oben, unten, hinter dir, vor dir, in dir. Da hast du ja bestimmte Zuordnungen und die interessieren mich. Da habe ich nur schnell mitgeschrieben, aber da würde ich gerne mehr wissen.
Also, natürlich ist das so, wenn ich frage, was ist unter dir, dann geht es immer um die Ankerung auf Mutter Erde. Mhm. Das heißt, es geht immer um die Frage, wo stehe ich wie? Mhm. Der Letzte hat gesagt, mit dem rechten Bein stehe ich auf der Erde und mit dem linken auf einem Abgrund. Mhm. Was ist vor dir? Dann sagte der, eine wunderbare Wiese, ganz toll, ein Weg, der ins Licht führt. Na gut, dass er das hat, die Vision. Was ist über dir? Ja, verschlossen, dunkel, bedrohlich, ist der Himmel. Was ist hinter dir? Ist natürlich die Geschichte. Das sagte meine Familie. Dann habe ich gesagt, dreh dich mal um. Dreh dich mal um zur Familie. Und dann sage ich, na, ist alles erledigt mit deiner Familie? Nein, die haben nur Sorge um mich, was mir so schlecht geht und so weiter und so weiter. Naja, sage ich, da ist ja einiges zu klären. Was ist denn rechts neben dir? Nichts. Rechts steht oft der Vater. Ich habe mich dann an diese Stelle hingestellt, das Männliche. Aber das hat nicht viel gebracht. Da hat er eine Leere. Und links steht seine Familie. Links stehen dann oft die Frauen. Also das heißt, links, rechts ist unsere Sozialisation. Und links hat er seine Familie. Na gut. Und was ist in dir? Dann sagt der Lehrer.
Ja, so ungefähr.
Und dann hast du schon, dann hast du schon ein wunderbares Bild,
ja.
Wie der in diese. Das kann morgen anders sein, aber normalerweise ist das, was die Leute sagen, sehr substanziell. Sie wissen noch gar nicht mal, was sie sagen.
Dankeschön. Ja, danke.
Gibt es noch Fragen, bevor wir in die Räume gehen?
Also wenn ihr keine Fragen habt, dann gehe ich in die Räume. Ich muss nämlich Pipi.
Wir können gerne erstmal 5 Minuten Biopause machen und dass wir dann in die Räume gehen.
Ist das okay?